typisches Prophetenbuch und das macht ihn vielleicht auch populär und so kennen den Jona, die Geschichte von Jona, viele Menschen, die vielleicht noch nie eine Bibel in der Hand hatten, aber irgendwo mal diese Geschichte gehört hatten, weil sie einprägsam ist. Und wir werden uns mit diesem Propheten und vor allem mit seiner Geschichte beschäftigen und vieles entdecken, das für unser Leben herausfordernd und ich hoffe auch ermutigend sein wird. Jona lebte in einer Zeit, als das Reich Israel einen großartigen Aufschwung erlebte. Obwohl König Jeroboam, der erste ist dann hier weiter unten, das war der, der den ganzen Götzenkult eingerichtet hat, der 2 goldene Kälber gebaut hat, um zu verhindern, dass Israel nach Jerusalem geht, in das feindliche Gebiet, dann um das Passa zu feiern, hat er einen eigenen Kult aufgerichtet. Und hier ist Jeroboam der Zweite, und zu dieser Zeit lebte und prophezeite auch Jona. Aber dieser Regent war nicht gottesfürchtig. Er tat, so heißt es, ich habe euch die Stelle auch aufgeschrieben, wer das lesen will, er tat, was dem Herrn missfiel. Und er regierte 41 Jahre lang, das ist sehr lange für einen König, der das tut, was dem Herrn nicht gefällt. Die haben meistens kürzer regiert und die Könige, meistens die, die das taten, was Gott gefiel, die kamen vielleicht auf 40 Jahre. Also er war sehr erfolgreich, obwohl er nicht gottesfürchtig war. Gott schenkte ihm eine erfolgreiche Regierungszeit und der Grund war, noch hatte der Herr nicht beschlossen, das Reich Israel vom Erdboden verschwinden zu lassen. Und so half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn von Joasch. Es war einzig und allein der Entschluss Gottes, warum er Jerobeam Erfolg schenkte. Es war nicht aufgrund seines Glaubens oder aufgrund der Gottesfurcht, sondern aufgrund der Entscheidung Gottes, dass er noch nicht beschlossen hat, das Reich Israel dem Erdboden gleich zu machen oder es verschwinden zu lassen. Und Jona war der Prophet, der Jeroboam diese erfolgreiche Zeit voraussagte, wie das im Buch der Könige zu erfahren ist. Doch gelang es Jeroboam, alle Gebiete, die zum Reich Israel gehörten, zurückzuerobern, von Lebo Hamat bis hinunter zum Toten Meer. Damit ging in Erfüllung, was der Herr, der Gott Israels, durch seinen Diener versprochen hatte, durch den Propheten Jona, den Sohn von Amittai, aus Gethever. Das ist natürlich ein riesiges Privileg, das Jona hier hatte. Wenn ein Prophet eine gute Botschaft übermitteln darf, ist das ein großes Privileg. Oft mussten Propheten, und das ist bis heute so, warnende Worte an die Menschen richten. Worte, die besagen, dass, wenn sie ihr Leben nicht ändern, eine große Katastrophe auf sie zukommen wird. Natürlich ist das gewissermaßen auch eine gute Botschaft, denn wenn sie umkehren würden, dann würde sich ihr Leben ja ins Positive wenden. Aber diesen Teil der Botschaft hören die Menschen nicht gern. Denn wir Menschen, wir möchten alles, aber wir wollen uns nicht verändern. Wir möchten alles, um nichts zu tun. Wir möchten auch reich werden, ohne zu arbeiten. Wir möchten immer alles, aber wir möchten nichts dazu beitragen. Nun, Jona ging es dann nicht anders als allen anderen Propheten. Gott hatte auch einen Auftrag, bei dem er mahnende Worte verkündigen sollte. Und erst noch im Ausland. Und das ging so vor sich. Das Wort des Herrn ging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht mehr länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffa fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Also einen kurzen und klaren Auftrag von Gott an Jona und eine ebenso eindeutige Antwort, die Jona gegeben hatte. Gott will also, dass Jona nach Ninive geht, um diesem Volk ein Strafgericht anzukündigen. Er sollte den Menschen sagen, dass die Stadt zugrunde gehen wird, dass die Stadt kaputt geht. Stellt euch vor, jemand kommt nach Zürich und er zieht durch die Straßen und sagt, noch 40 Tage und dann könnt ihr es vergessen, die Stadt wird nicht mehr existieren. Keine Worte der Gnade. Wenn sie umkehren würde, würde sich Gott abwenden, hatte reines Gericht zu verkündigen. Ninive war schon damals eine alte Stadt, sie wurde von Nimrod erbaut. Sieht man im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 11. Und zur Zeit von Jona lebten dort die Assyrer und Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und im Jahr 722 vor Christus, also einige Jahre später, wurde dann das Nordreich vom Assyrischen Reich verschleppt, besiegt. Jona wurde von Gott zu den Assyrern geschickt, die eigentlich Feinde der Israeliten waren. Hier sehen wir Ninive, hier Jerusalem. Hier das Mittelmeer und Spanien ist dann schon da weiter drüben, wo dann Jona schlussendlich hinging. Sie waren im Begriff, die Assyrer Israel zu unterdrücken. Die Assyrer standen im Ruf, mit ihren Feinden nicht gerade behutsam umzugehen. Ein Forscher hat das an einem assyrischen König folgendermaßen beschrieben. Normalerweise steckte er eine Stadt nach deren Eroberung in Brand. Er ließ allen männlichen Gefangenen die Hände und die Ohren abschneiden und die Augen ausstechen. Danach wurden alle zusammen auf einen Haufen geworfen, wo sie durch die Sonne, die Fliegen, ihre Wunden und durch Ersticken, welches durch das Aufeinanderliegen verursacht wurde, langsam aber qualvoll starben. Die Kinder und Knaben und Mädchen wurden verbrannt, allein der König wurde nach Assyrien gebracht, wo er dann in Gegenwart von Assurbanipal, das ist eben dieser assyrische König, zu dessen Freude und Genugtuung zu Tode gepeitscht wurde, vor aller Augen wie ein Volksfest. Zu diesem Volk sollte Jona gehen. Ich weiß nicht, wer von uns aufstrecken würde, wenn ich erzählen würde, wie die Assyrer mit ihren Feinden umgingen und ich dann frage, wer will da hin? Da wäre wie wenn man in einer Sitzung fragt, wer das Protokoll schreibt. Da gucken alle vor sich runter. Das ist ganz interessant, die Bewegung. Alle gucken vor sich runter. Und so wäre das vermutlich. Geh nach Ninive, sagte Gott, in der großen Stadt und kündige ihr meine Strafgerichte an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Gott konnte nicht länger zusehen, wie böse die Menschen in dieser großen Stadt waren. Gott sah also nicht nur auf das erwählte Volk Israel, sondern er sah auch auf die Assyrer. Gott beachtet also alle Menschen, alle Völker, alle Nationen. Das ist mal das Erste, was wir überhaupt beim Buch Jona lernen können. Gott hat alle Nationen, alle Menschen im Blick. Ninive hatte bis einer Zeit Sodom und Gomorra das Maß der Bosheit erreicht, sodass es reif für das Gericht Gottes war. Gott wollte dies dem Volk aber zuerst noch mitteilen, bevor er das Gericht ausführte. Es war genug. Das Fass war zum Überlaufen voll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere moderne Welt, die so lebt, wie wenn Gott abwesend wäre. Die Geduld Gottes wird falsch interpretiert, schon seit Jahrhunderten. Wie das im Buch Prediger schon steht, dass die Strafe den Verbrecher nicht auf der Stelle ereilt. Ermutigt viele dazu, Verbrechen zu begehen. Weil Gott nicht sofort straft, meinen wir, es gäbe keinen Gott. Weil Gott nachsichtig ist und nicht sofort eingreift, meinen wir, er würde nicht existieren. Wir könnten machen, was wir wollen. Die Geduld Gottes wird missverstanden. Und in den letzten Jahren denke ich immer wieder, wann steigt die Bosheit unseres Volkes vor Gott? Wann ist unser Volk so weit, dass Gott sagen muss, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Der moralische Zerfall, den unser Land in den letzten Jahren und wenigen Jahren vollzogen hat, ist sehr bedenklich. Wir haben die Abtreibung legalisiert und wir gehören zu einem der liberalsten Länder in dieser Frage, wie das bei uns praktiziert wird. Wir haben der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft eine juristische Grundlage gegeben. Die Schweiz gilt als Mekka für Menschen, die sich ihr Leben nehmen wollen. Das kann man bei uns quasi legal in Zürich machen. Sie müssen sogar von Deutschland in die Schweiz fahren, weil das in Deutschland geahndet wird und in der Schweiz nicht. Oder denken wir nur an die vielen zerrütteten und kaputten Ehen und Familien, an den Missbrauch von Jugendlichen, der durch die Medien geht, an die Wahrsager und Sterndeuter, die dauernd und überall an den Medien befragt werden zu wichtigen Fragen. Die ganzen Kulte, ich könnte da ja endlos aufzählen. Jeder macht das, was er für gut hält. Und was Gott für richtig hält, ist kein Thema. Wie lange wird Gott mit unserem Volk Geduld haben? Mich würde es nicht wundern, wenn er bald einmal sagen würde, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Wir leben in der Zeit der Gnade und es ist unsere Aufgabe, den Menschen die rettende Botschaft des Evangeliums zu bringen. Und Paulus erklärte den Leuten in Athen, dass Gott die Zeit begrenzt hat. Es war folgendermaßen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Also auch, wie lange die Schweizer Grenzen so sind, wie sie jetzt sind. Das weiß Gott schon lange, wann die nicht mehr so sind. Er hat das bestimmt. Und mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Also das Ganze, alles, was Gott macht, wenn er Grenzen schafft und Grenzen aufhebt, hat immer zum Ziel und immer die Hoffnung im Hintergrund, vielleicht gibt es Menschen, die sich mir zuwenden. Da sehen wir die große Retterliebe Gottes. Es ist also nicht Vergangenheit, dass Gott auf die Völker und ihr Verhalten achtet, das ist und bleibt hochaktuell. Die Zeit der Gnade ist begrenzt. Wie Jona sind auch wir Gesandte, um die Botschaft des Gerichts, und wir haben heute das Vorrecht, auch die Botschaft der Gnade zu verkündigen. Lassen wir uns nicht aufhalten, einschüchtern oder ablenken. Unser Land braucht dringend das Evangelium. Die Schweiz braucht Menschen, die den Willen Gottes kundtun. Das wollen wir jetzt auch miteinander aufstehen und mit einem Lied nochmals bezeugen, die Wichtigkeit, und Gott mit diesem Lied auch bitten, dass er schenkt, dass wir wirklich aufstehen können und Menschen auch für Jesus gewinnen, dass wir ihnen Gericht und Gnade verkündigen. Oh, Entschuldigung. Stehen wir doch auf, unser Land braucht neue Glauben. Sagen wir das Gott selbst.
Unser Land braucht neue Glauben, es braucht eine neue Vision. Ohne Gott gibt's gar keine Zukunft für die ganze Nation. Unser Land braucht neues Vertrauen, dass Gott heute noch existiert. Es braucht Zeichen aller Wunder, sonst wird's ganz aus deprimiert. Herr, erbarm dich über unser Land. Schrank Hoffnung für die Generation. Nimm du uns ganz neue Linie Hand und für du die ganze zufrieden kann bauen, dass er uns beschenken wird. Als das Land braucht neue Menschen, wo ihm total gehorsam sind, wo das Gebot noch heute befolgen, der Menschen gibt's bestimmt. Herr, erbarm dich über unserem Land und schenk Hoffnung für die Generation. Nimm du uns ganz neu an die Hand und führ du die ganze Nation. Unser Land braucht neue Liebe zu den Armen vor Welt. Und es braucht ein neues Verhältnis, gerade zum Reichtum und zum Geld. Unser Land braucht neue Stimmen, wo die Botschaft weitergeht. Und es braucht noch viele, viele neue Stärke auf das Land. Herr, erbarm dich über unserem Land. Schenk Hoffnung für die Generation. Nimm du uns ganz neu an deine Hand und führ du die ganze Nation.
Über unserem Land und schenk Hoffnung für die Generation. Nimm du uns ganz neu an deine Hand und führ du die ganze Nation. Möge Gott das schenken, dass wir uns an die Hand nehmen lassen. Wer sonst lässt sich an die Hand nehmen, als wir, die Jesus lieben? Jona war gar nicht begeistert von diesem Auftrag, den Gott ihm erteilte. Er machte sich sofort auf den Weg, aber eben in die falsche Richtung. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. Der Hafenstadt Jaffa fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Statt nach Ninive wollte er nach Tarsis reisen. Er nahm eine viel längere Reise auf sich. Das waren doch ungefähr 4000 Kilometer, die er da dann reisen sollte. Und das Reisen zur Zeit Jona war nicht ganz ungefährlich, auch über die Meere hinweg. Was war mit Jona los? Hatte er Angst vor dem Auftrag? Fürchtete er sich vor diesem Volk, dessen Bosheit offensichtlich war? Es stimmt, Propheten leben sehr gefährlich. Und es gibt keine Garantie, dass ein Prophet von seinem Auftrag lebend zurückkommt. Das ist bis heute so. Vielleicht haben ihn solche Überlegungen auch beschäftigt. Vielleicht haben die da mitgespielt. Aber das war nicht der hauptsächliche Grund. Da würden wir an der Bedeutung oder an der Flucht des Jona etwas verkennen. Und wir, das ist ja immer so schön, dass wir in der, wenn andere etwas Falsches machen, dann wissen wir immer, auf wen wir zeigen müssen. Da können wir immer uns drüber empören, was die Schlimmes gemacht haben. Da müssen wir nicht auf uns sehen. Aber Gott will ja mit dem, was wir in der Schrift lesen, uns einen Spiegel hinhalten. Und nicht, dass wir über den Jona hinwegbrechen und sagen, er ist schlimmer als wir und weiß ich was. Nicht persönliche Schüchternheit und Feigheit war der Grund zu diesem Ungehorsam. Im Gegenteil, Jona gab immer wieder Proben seiner Entschlossenheit und seines Mutes. Das sehen wir in der ganzen Geschichte. Er sagt den Leuten, gut, dann werft mich über Bord. Das war kein Weichei. Nein, er war nicht schüchtern und er war nicht auch überängstlich. Es war vielleicht nicht einmal die allgemeine Ablehnung der Mission unter den Heiden, die wir ja bis ins Neue Testament hinein sehen, dass die Juden mit dem Gedanken Schwierigkeiten haben, dass das Evangelium, dass Gott, ihr Gott, der Gott Israels, auch ein Gott der Heiden ist. Auch das ist es nicht unbedingt gewesen, auch nicht wegen seiner Ehre, sondern übersteigerter Patriotismus, der sich in Widerspruch setzt gegen Gottes Rettungsplan. Er war ein absolut 200%iger Patriot. Sein Gott, der Gott des Volkes Israel, gehört dem Volk Israel. Jona gönnte dem Volk das Gericht, dem Volk der Assyrer, über seine Sünde. Aber er fürchtete mit Recht, dass die Botschaft vom Untergang Ninives die Bevölkerung zur Buße führen könnte und dass das zur Folge haben könnte, dass sich Gott über diesem schrecklichen Volk erbarmt. Und das sagte er dann auch am Schluss. Explizit. Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Urteil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das hat ihn genervt. Da werden wir uns dann schon noch damit beschäftigen. Aber ein wunderbares Zeugnis über Gott. Wunderbares Zeugnis über Gott, der Gericht übt, und Jona weiß das und ein solches Zeugnis ausspricht gegenüber Gott. Ich wusste ja, du bist voll Liebe und Erbarmen und hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Und sind wir wirklich diesbezüglich so anders wie Jona? Haben in unseren Köpfen und in unseren Herzen wirklich alle Menschen im Reich Gottes Platz? Oder entscheiden wir, wer der Gnade würdig ist und wer nicht? Sind wir wirklich so frei von nationalistischem Denken? Sind wir wirklich so frei von unserem Patriotismus, wir Schweizer? Wir haben es weit gebracht. Wir sind im Krieg, in den ersten beiden Weltkriegen, nicht wirklich verwickelt gewesen. Wir konnten uns daraus halten. Das ist alles wunderbar. Aber bilden wir uns vielleicht nicht doch etwas auf diese Sachen ein? Erkennen wir es als eine Chance, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen bei uns leben? Oder wollen wir sie lieber verjagen? Ist uns die politische Komponente der Ausländerfrage, die wirklich nicht einfach ist und die ich mit dieser Predigt auch nicht beantworten will, aber trotzdem müssen wir als Christen uns die Frage stellen, ist uns die politische Komponente wichtiger als die Möglichkeit, diesen Menschen das Evangelium zu bringen? Um was geht es denn? Wo schlägt denn das Herz Gottes? Sehen wir in Moslems nur noch Terroristen und nicht mehr Menschen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist? Sind wir nicht manchmal wie Jona und sagen uns, natürlich nicht so ehrlich, aber sagen uns, wenn wir mal ehrlich in uns hineinschauen, für diese Menschen mache ich mir meine Hände nicht schmutzig. Das war nämlich das, was im Prinzip Jona gemacht hat. für diese Menschen mache ich meine Hände nicht schmutzig. Und dann werden sie noch gerettet. Das wäre dann noch das Tüpfchen auf dem i. Da gehe ich lieber nach Tarsis. Vielleicht sind sie doch nicht so ganz anders wie Jona manchmal. Jona widersetzt sich aktiv dem Auftrag Gottes. Er ging, aber wie wir wissen, in die falsche Richtung, um dem Herrn zu entkommen. Natürlich war Jona klar, dass Gott über die ganze Welt wacht und über die ganze Welt herrscht. Zur Zeit Jonas existierten auch schon die Psalmen Davids. Wir haben eingangs das Lied gehört, das ja auch aus einem Psalm ist. Ich kann mich nicht verbergen vor Gott. Und das konnte Jona auch nur schon daran erkennen, dass Gott nicht nur über das mit dem Volk Israel, mit dem Land des Volks Israel verbunden ist, dass ihn Gott nach Ninive schicken wollte, ist ja ein klares Zeichen, dass Gott auch in Ninive schaut. Also Jona war nicht auf die Nase gefallen. Gott hatte also auch auf Ninive seinen Blick geworfen. Er wird auch Tarsis im Blick haben. Ich glaube, das wusste Jona. Aber wir Menschen verhalten uns oft manchmal ganz eigenartig. Jona dachte vermutlich, dass er sich so dem direkten Einfluss Gottes entziehen könnte. Der Tempel in Jerusalem bildete das geistliche Zentrum des Volkes Israel. Wenn jemand im Ausland lebte, dann wendete er sich, wie heute das die Moslems nach Mekka machen, wendete sich ein Jude nach Jerusalem zum Tempel hin und betete, weil dort das geistliche Zentrum war. In Tarsis wäre Jona nicht ständig mit dem gottesdienstlichen Leben konfrontiert. Dort könnte er etwas Abstand gewinnen. Abstand nehmen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Abstand nehmen, Pause machen. Niemand von uns glaubt, dass Gott an einen Ort gebunden ist. Doch jeder von uns weiß, dass Gottes Reden an bestimmten Orten und in bestimmten Situationen besonders stark ist. Wir wissen genau, wo wir uns dem Einfluss Gottes stärker aussetzen und wie wir uns seinem Einfluss entziehen können. Man kann das an einem ganz einfachen Beispiel zeigen, wenn ich mit jemandem einen Jass mache, was ja nichts Schlimmes ist, und ich mache das auch gern, wir machen das auch an den Gemeindenwochenenden, wenn wir einen Schieber machen, zu viert, dann erwarte ich doch nicht, dass in dieser Zeit, wo ich dieses Spiel mache, Gott mit mir spricht. Vielleicht kann es ja sein, dass mir Gott mal während einem Jass etwas sagt, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ niedrig, dass das dann geschieht. Ich werde während dieser Zeit Gottes Stimme nicht hören. Aber die Wahrscheinlichkeit, Gottes Stimme zu hören, ist wesentlich größer, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich mich im Gottesdienst ansprechen lasse, wenn ich einen Hauskreis besuche, wenn ich bete, wenn ich vor Gott still werde. Das wissen wir alle. Niemand wird mit mir streiten, dass das nicht so ist. Wir wissen exakt genau, wo und in welcher Form wir am ehesten etwas von Gott hören. Die Flucht, die Jona griff, ist gar nicht so anders wie bei uns. Leider kann man immer wieder feststellen, wenn Christen von Gott Weisungen erhalten, die ihnen nicht passen, dann bewegen sie sich langsam oder schnell in eine andere Richtung. Sei es ein Auftrag, den Gott uns gibt, seine Botschaft zu verkündigen und wir uns zurückziehen. Sei es der Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Der Auftrag zum Beispiel, ich merke, Gott möchte, dass ich mich beteilige an der Verteilung der Flyer, aber mir ist das zu peinlich, also dann mache ich irgendetwas ab, wo ich immer sagen kann, nee, diese Woche kann ich nicht, bin im Urlaub. Oder? Sei es, dass wir etwas tun, wovon wir wissen, dass es Gott nicht gefallen wird. Aber uns gefällt es sehr gut. Ist ja manchmal so, dass Gott etwas nicht gefällt, aber wir finden das extrem super. Uns gefällt das. Wie schnell sind Christen manchmal bereit zu fliehen? Sie entscheiden sich, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und wenn sie dabei den Schädel brechen, sind meistens die anderen schuld. Gott und die anderen Christen, die kein Verständnis für diese Flucht hatten. Wie fliehen wir denn heute? Wir fliehen im Grunde genommen wie Jona. Wir entziehen uns dem direkten Einflussbereich Gottes. Dafür müssen wir nicht 4000 Kilometer reisen. Es genügt, wenn wir nachlässig im Lesen der Bibel sind. Es genügt, wenn wir den Gottesdienst nur noch selten besuchen, mal zu sehen, ob die noch alle da sind. Wenn wir die Gemeinschaft mit den Gläubigen nicht mehr pflegen. Wenn unser Gebetsleben verflacht. Wir keine Zeit mehr finden wollen. Und wenn wir die Gemeinschaft mit Gläubigen aufkündigen, begründen wir das oft damit, dass die anderen Christen verschroben, mir nichts gönnen, engherzig sind, weil sie mit dem Weg, mit meinem falschen Weg nicht einverstanden sind und nicht sagen, es ist super, was du machst. Das ist sehr gefährlich. Und es ist eine alte Praxis bei den Christen, sich zu verabschieden. So finden wir im Hebräerbrief schon die Mahnung, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir ja selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also das Problem, das wir heute in unserer Wohlstandsgesellschaft haben und auch in Nicht-Wohlstandsgesellschaften, dass die Versammlungen Gottes verlassen werden, hatten auch die schon. Das ist gar keine neue Erscheinung, wir tun immer wieder alles neu und Zeitgeist und Pipapo. Dieser Zeitgeist, der ist schon Jahrhunderte alt. Das ist gar nichts Neues. Wie Jona scheuen wir uns, in solchen Zeiten nicht einmal die Kosten zu tragen, die durch diese Flucht entstehen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte, und er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Er bezahlte, um sich dem Einfluss Gottes zu entziehen. Vielleicht hat er gefragt, was kostet das? Und dann hat er nachgesehen und dann hat er gesehen, oh, ich habe genau so viel Geld im Moment in meiner Tasche. Das ist bestimmt eine Führung Gottes. Ich staune manchmal, wie viele Führungen Gottes beansprucht werden für sündige Wege. Da staune ich manchmal, echt. Und ich staune manchmal, wie geistlich Menschen werden, die ich vorher gar nicht so geistlich wahrgenommen habe, wenn sie in die falsche Richtung laufen. Plötzlich haben die Bibelstellen und Zeugnisse, wo ich einfach staunen muss, was da läuft. Aber man kann sagen, die Grundrichtung ist trotzdem falsch. Vielleicht hat Jona gedacht, oh, gut, super, jetzt habe ich einen gefunden, der genau zu dem Preis, den ich dachte, mir diese Fahrt verschafft. So kann ich mir ein Hobby zulegen, das mich viel Geld und Zeit kostet. So habe ich immer einen guten Grund, dass ich mich jetzt gerade nicht mit geistigen Dingen beschäftigen kann, weil mein Hobby mich beansprucht und das muss ja auch gut gemacht werden. Ich kann mir ein Ferienhaus oder einen Wohnwagen kaufen, das kann man, ich habe gar nichts dagegen. Aber wenn dann man das als Grund nimmt, weshalb man nicht mehr in Gemeinschaft mit Gläubigen leben kann, weil man ja übers Wochenende immer in die Wohnung muss oder in den Wohnwagen, weil ja sonst das verschwendetes Geld wäre, wenn man das nicht nutzen würde, wenn man es schon hat. Und dann ist die Wohnung und der Wohnwagen noch so weit von der nächsten Gemeinde weg, dass wir gar nicht in Gottesdienst können. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben auf schiefe Bahn gerät, und das sehen wir dann ja auch bei Jona. Da müssen wir nicht wundern, wenn wir schlussendlich an einem Ort liegen, wo wir nie dachten, dass wir dorthin kommen. Es gibt unzählige, günstige und teure Möglichkeiten, sich dem Einfluss Gottes zu entziehen. Jona war ganz gezielt geflüchtet. Er lief direkt in eine andere Richtung. Unsere Fluchten sehen oft anders aus, oft nicht so offensichtlich, oft nicht so sofort wahrnehmbar, weil wir ja uns gegenüber auch nicht immer so ehrlich sind, dass wir fliehen. Wenn wir ja zugeben würden, dass wir fliehen, dann würde das ja bedeuten, dass wir etwas ändern müssten. Das wollen wir ja nicht. Deshalb rechtfertigen wir ständig unsere Flucht, eben zum Teil auch sehr geistlich. Ich möchte euch zum Schluss die Geschichte von Robert erzählen, der in Arizona lebt. Robert hatte einen guten Job und er besuchte treu seine Gemeinde. Aber wenn man ihn wirklich aufblühen sehen will oder wollte, muss man ihn auf seinen Jeep ansprechen. Er spricht über diesen Wagen, als sei es eine Person. Er ist mein Baby, sagt er zärtlich. Über 2 Jahre hat er gesucht, bis er genau den richtigen gelben Wrangler gefunden hatte. Er war makellos, einfach traumhaft, schwelgt er in den Erinnerungen. Als ich den Jeep gekauft hatte, musste ich natürlich auch dem Jeep-Club beitreten, erklärte Robert. Dieser Club hat über 1500 aktive Mitglieder. Sie boten Treffen, Partys, Rallies. Außerdem hatte er eine Website, auf der die Mitglieder Tipps und Ideen austauschen konnten. Es ist eine richtige Jeep-Gemeinschaft, sagt Robert. Das gibt's übrigens auch bei Harley Davidson und so weiter. Auch bei Turnschuhen gibt's solche Gemeinschaften. Im Club lernte Robert Leute kennen, die ihn in die Feinheiten des Allradfahrens führte. Je intensiver sein Jeep-Leidenschaft wurde, desto tiefer wurde seine Hingabe. Ich hing total an der Angel, sagte er. Jede freie Minute war verplant. Entweder war ich bei der Arbeit oder ich plante ein Jeep-Rally. Hing mit meinen Jeep-Kumpels rum, redete über Jeeps und ging ins Internet, um auf der Jeep-Seite zu surfen. Robert besuchte mit einigen Leuten dann aus der Gemeinde eine Konferenz. Und als der Referent die Leute fragte, seid ihr mit der Gemeinde verheiratet oder flirtet ihr nur mit ihr? Wurde Robert nervös. Er sagte, Gott fing an zu mir zu reden. Er fragte mich, Robert, mit wem bist du verheiratet? Und das Einzige, auf das dieser Ausdruck zutraf, war der Jeep Club. Eigentlich war es ganz offensichtlich, aber mir war es nie aufgefallen, sagt er. Ich war mit dem Jeep Club verheiratet und mit der Gemeinde flirtete ich. Im Vortrag zitierte der Referent John Stott, der sagte, wenn die Gemeinde für Gottes Plan so wichtig ist, wie die Evangelien und die Geschichte es uns glauben machen, dann muss sie ganz sicher auch in unserem Leben so wichtig sein. Wie können wir etwas nicht ernst nehmen, was Gott so ernst nimmt? Wie können wir es wagen, etwas an die Peripherie unseres Lebens zu drängen, was Gott ins Zentrum gestellt hat? Robert ließ die vergangenen 2 Jahre noch einmal Revue passieren. Und er begriff, dass er die Gemeinde total an den Rand seines Lebens gedrängt hatte. Er hatte so viel in den Jeep Club investiert und so wenig in seine Ortsgemeinde. Wenn an einem Sonntag ein Rallye anstand, ging er zwar noch zum Gottesdienst, guckte aber ständig auf die Uhr und eilte hinaus, kaum dass die Predigt zu Ende war. Und dann war da dieser Samstag, an dem man ihm gebeten hatte, beim Putzen der Kirche zu helfen, da eine besondere Konferenz stattfinden sollte. Ich habe rundweg abgelehnt, erinnerte er sich Robert. Ich habe nicht einmal einen einzigen Gedanken verschwendet. Ich hatte nämlich den Jungs im Club versprochen, bei der Vorbereitung eines Treffens zu helfen. Die Wahrheit ist, dass ich keinerlei Leidenschaft für die Gemeinde und die Menschen darin hatte. Für die Leute vom Club hätte ich jederzeit alles getan. Doch wenn man mich einmal bat, etwas Zeit für die Gemeinde zu investieren, machte ich sofort einen Rückzieher. Robert hatte seine Flucht erkannt, änderte sein Leben und ist heute dankbar für die Leidenschaft, die er für das Reich Gottes hat. Unsere Flucht ist heute nicht, dass wir auf das Schiff gehen und in die andere Richtung fahren, sondern unsere Flucht geschieht in unseren Herzen, äußerlich oft nicht erkennbar. Das weißt du allein. Robert hatte seine Flucht erkannt. Wir sind also nicht so weit, so viel anders wie Jona. Wir haben genug zu tun, wenn wir auf uns sehen und uns selbst prüfen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für die Offenheit in deinem Wort. Und dein Wort ist uns immer wieder neu ein Spiegel, wo wir uns selbst auch prüfen lassen, uns selbst ansehen können, wo wir stehen. Und auch das Leben von Jona gibt uns Anlass dazu, uns Gedanken zu machen, wie wir denn sind, wie wir denn reagieren, wenn uns dein Auftrag trifft, was uns am Herzen liegt, ob unser Herz mit deinem Herz schlägt oder ob wir ganz andere Wege gehen wollen. Ja, Herr, danke, dass Leben, auch unser Leben als Christen, geistliches Leben sich ändern kann, so wie dieser Robert. Du hast ihm das aufgezeigt. Und er hat es angepackt und hat seine Flucht abgebrochen. Schenke, dass wir es ihm gleich tun. Und führe uns weiter auch durch diese Reihe. Jona, Widerstand gegen Gott. Herr, dass wir lernen und dass wir nicht im Widerstand gegen dich leben, sondern dass wir mit dir und für dich unterwegs sind. Wir beten dich an. Amen.